Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich sitze heute mal nicht daheim in meinem Aufnahmestudio. Ich mache hier Anführungszeichen in der Luft, sondern tatsächlich in Montreal oder in Montreal, wie der Fachmann sagt, weil es natürlich Franco-Kanal ist, am Flughafen. Und neben mir sitzt der etwas müde und angestrengt ausschauende Carsten. Hallo Carsten.
Hallo, guten Morgen. Ist auch irgendwie ein bisschen... So, ihr sendet es morgens.
Das ist der Gag, aber es ist tatsächlich abends.
Abends nach drei sehr langen Tagen. Es ist eigentlich ganz gut, dass ich nicht gesehen werde hierbei.
Tatsächlich ist es nämlich so, wir sitzen in Montreal am Flughafen, weil wir die letzten zwei Tage hier auf der UDC waren, der Ubisoft Developers Conference. Und ich war da für den Gamesmarkt, darf auch freundlich mal über Insert Moin drüber reden. Du warst wahrscheinlich als offizieller Vertreter von Spiegel da.
Gute Frage, ich war erstmal als ich selbst da.
Achso, okay. Das war jetzt von mir der etwas ungelenke Versuch, dazu überzuleiten, dass du noch kurz was zu dir sagst, wo man sonst sowas von dir liest, weil ich würde sagen, das meiste ist bei dir im Games-Bereich zumindest dann auf Spiegel zu lesen.
Ne? Das stimmt, ja, ich mache irgendwie für Spiegel Online ziemlich viel, habe in dem Literaturspiegel eine Seite, wo ich auch immer nochmal Spiele vorstellen darf. Und früher habe ich recht viel auch noch für die G gemacht, die vielleicht noch irgendjemand erinnert. Und
ich habe nachgeschaut.
Für jeden, der nicht rechtzeitig auf dem Baum ist.
Ich habe nachgeschaut. Du warst bei Manu schon mal zu Gast 2015 und zwar Captain Toad Treasure Tracker.
Treasure Hunter, genau.
Heißt, glaube ich, nicht Treasure Tracker. Aber 2015 ist ja jetzt auch schon wieder länger her. Aber da warst du tatsächlich schon mal bei uns zu Gast. Also das heißt, du bist gar kein Insert Moin Debütant, sondern hast tatsächlich sogar ein bisschen Podcast-Erfahrung mit uns schon gesammelt.
Ja, ich hatte allerdings auch einige Schwierigkeiten, mich zu erinnern, um welches Spiel es überhaupt ging. Muss ich sagen, es ist sehr schön, dass du das nachgeschaut hast. Das war ein wunderbares Teil. Jetzt sehr schön, dass ich mal wieder dran erinnert werde.
Ich werde es auf jeden Fall im Blogpost verlinken. Mhm. Falls Leute noch nicht gehört haben, dann kann man hören, wie du 2015 geklungen hast, ob sich da jetzt mittlerweile was geändert hat.
Da war ich nicht so müde.
Aber vielleicht habt ihr da auch früh gecastet.
Ja, auf jeden Fall nicht abends irgendwie. Also das ist ja jetzt europäischer Zeit auch schon wieder ungefähr Mitternacht.
Weit darüber hinaus sogar.
Weit drüber, ich will es gar nicht genau wissen, ja.
aber gut, wir wollen uns so ein bisschen über die UDC unterhalten, also gerade die Ubisoft Developers Conference, zu der uns Ubisoft eingeladen hat. Und es war tatsächlich das erste Mal, dass wirklich Journalisten dorthin durften. Also
Das ist nicht richtig, ich war vor zwei Jahren hier schon mal.
Aber so wie ich das verstanden habe, durften da keine Talks besucht werden, oder?
Wie diesmal ausgewählte Talks. Es ging, aber es war damals tatsächlich noch ein bisschen weniger, was man anschauen konnte.
Genau. Also kurz zur Erklärung. Es ist im Grunde, wenn man sich so ein bisschen mit der Branche beschäftigt, dann sagt einem die GDC was ja die Games Developers Conference ist. Also im Prinzip ein Fachtreffen von Entwicklern, die dann dort aus der Praxis erzählen. Da gibt es dann Workshops, wo Sachen ausprobiert werden. Aber wie gesagt, auch einfach Vorträge, wo Leute rückblickend was erzählen oder einen Ausblick geben. Und UDC ist dann im Prinzip im Grunde im Kern das Gleiche, bloß halt eben von Ubisoft organisiert und natürlich auch nur für Ubisoft-Mitarbeiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie für andere Entwickler offen, sondern wirklich nur für Leute, die bei Ubisoft arbeiten. Und ich wusste bis vor kurzem noch überhaupt nicht, dass es sowas gibt, eben aus dem besagten Grund, weil bisher mit wenigen Ausnahmen eigentlich Journalisten da nicht zugelassen waren und dieses Jahr war das erste Mal. Du hast es ja dann aber schon mal irgendwie wahrgenommen als solches, als du jetzt wieder davon erfahren hast, dass du da nochmal hinreisen könntest. Warum hast du da dann zugesagt? Fandest du es vor zwei Jahren schon irgendwie kein interessant?
Ich finde es im Grunde sehr spannend, was sie dort machen, weil es sehr konkret wird. Ich glaube einfach dadurch, dass man im Grunde eher auch unter sich ist und weiß, von welchen Spielen man spricht und halt man weiß, was in der Firma so passiert. Und ich die Vorträge tatsächlich sehr gut verständlich fand, was bei Developer-Sachen nicht immer der Fall ist. Da steige ich dann auch gerne schon mal aus. Letztlich haben mich die Themen einfach interessiert, die diesmal behandelt wurde. Es ging sehr viel um AI in Spielen, um die Nutzung von Spielen zur Entwicklung von AI, das ich auch ein sehr spannendes Thema finde. Und das war im Grunde ausschlaggebend für mich, zu sagen, okay, das gucke ich mir nochmal an, das ist spannend. Das ist ein Thema, was mich immer wieder umtreibt und dann auch gerne mal ein bisschen mehr zu wissen möchte.
Ich war, um nochmal den Punkt aufzugreifen, den du angebracht hast, tatsächlich auch sehr überrascht. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es ja logisch, dass wenn das nur Ubisoft-Mitarbeiter sind, dass die auch relativ offen da Tacheles reden können, weil das ist ja Quatsch, wenn du einen Ubisoft-Mitarbeiter, der den Launch von Rainbow Six verfolgt hat, erzählst, ah, das war alles super damals, dann weiß der, dass das Quatsch ist. Das heißt, da wird relativ kritisch gesagt, ja, den Launch haben wir relativ in den Sand gesetzt, aber jetzt sehen die Zahlen so aus oder wir haben seitdem das und das erreicht und also da kann relativ ehrlich und offen geredet werden, weil die Leute, die da in der eigenen Firma arbeiten, wissen ja meistens darum oder denen muss man zumindest jetzt nicht den klassischen Verkaufspitch geben, den man halt leider sonst oft als Journalist gewohnt ist, weil man da halt meistens dann doch eher nur die PR-geschönte Sichtweise aufs Ganze bekommt. Das fand ich jetzt hier schon tatsächlich auch relativ interessant und wirklich, was bei mir immer in diesen Vorträgen, also ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen, was dann irgendwie da tatsächlich angebracht wird. Also zum Beispiel war einer der Rainbow Six Mindset Shift, also da ging es darum, dass ja Ubisoft generell jetzt als Unternehmen versucht, mehr auf diese Games as a Service, heißt allgemein, die nennen es eher Live Games, also sprich, dass sie eher versuchen, das Ganze eben nicht als einmaliges Produkt, was man fertig macht, in den Laden stellt und dann vergisst, sondern eben als,
man möchte es am Leben erhalten für eine Zeit lang zumindest.
Genau. Und Rainbow Six Siege war jetzt eben eins der ersten Produkte, was so nach diesem neuen Schema dann auch irgendwie komplett durchgezogen wurde. Und deswegen haben sie ja so ein bisschen drüber geredet, was man da halt auch einfach als Producer an seinem Team ändern muss, weil es ist ja ganz was anderes, als ob du irgendwie auf einen Launch-Date hincruncht oder ob du im mehr oder weniger dann sagst, okay, der Launch ist halt nur ein Datum und danach geht's weiter. Dann haben wir Content Paket 1, Content Paket 2 und dann auch so ein bisschen halt einfach Tipps für Entwickler gegeben hat, wie sie ihre Teams managen müssen und was man eigentlich auch so ein bisschen im Kopf ändern muss. Und da was zum Beispiel auch gesagt hat, im Grunde musst du dann eigentlich Crunch und alles Mögliche vermeiden, weil das Schlimmste, was dir halt passieren kann, ist, wenn dein Team nach dem Release in so ein Motivationsloch fällt und keiner mehr im Spiel arbeiten will. Was, wenn du das Spiel geschippt hast und es vergisst, ist es egal. Aber wenn du halt dann weißt, wir müssen jetzt noch 5, 6, 7 Jahre weiter in diesem Produkt arbeiten, kannst du halt deine Entwicklermannschaft nicht so ausbrennen. Das war zum Beispiel ein Beispiel für einen Vortrag. Was ich auch sehr cool fand, war das, was war denn das mit Far Cry 5? Das AI Dream of Staying Alive. Den haben wir auch gesehen. Das war natürlich eine Anspielung an Do Robots Dream of Electric Sheep. Aber da ging es eben um das, was du angesprochen hast, diese AI-Entwicklung.
Ja, genau. Was erwartet man im Grunde von einer Spiele-AI und wie eigenständig wird sie und was will sie eigentlich? Also was soll eine AI eigentlich können? Das ist ja im Grunde die Frage dahinter, dass du sagst, irgendwie was. Ich setze jetzt Spielern irgendwas vor, dass sie ja gegen irgendjemanden spielen und was wollen die eigentlich, aber was will auch die AI? Also wie weit kann ich sie überhaupt. Ist das jetzt irgendwie, wird das irgendwie klar, was ich will?
Also es geht im Grunde um die klassische Frage: Rennt eine KI-Figur eigentlich nur auf dich zu und lässt sich abballern? Oder hat sie wirklich auch eigene Ziele? Und eins der Ziele, was natürlich halt der Mensch halt hat und natürlich auch der Spieler in dem Fall, ist natürlich am Leben zu bleiben. Ne? Du willst ja weiterspielen können und deswegen auch am Leben bleiben.
Und du möchtest belohnt werden.
Genau.
Das will die AI ja auch, wie ich lernen konnte.
Das fand ich mir zum Beispiel mega interessant. Ich habe da, weil im Spiel denkt man über sowas gar nicht nach. Da kommt halt eine Figur und du siehst dann halt, okay, der ist feindselig eingestellt oder der ist freundlich eingestellt, ist halt ein NPC, der gibt mir eine Quest, aber wenn die dann einfach im Prinzip autonome Systeme haben, dann musst du denen halt auch einen Purpose, wie sie halt im Englischen gesagt haben, geben. Also die AI muss im Prinzip das Ziel antrainiert bekommen, dass sie halt am Leben bleiben will und deswegen halt auch andere Taktiken gegen den Spieler anwendet. Und ein Beispiel war jetzt da, du hast 4 Gegner, die dich angreifen, und als Spieler tötest du 3 davon und der 4. haut dann ab, weil er merkt, er ist unterlegen und er möchte aber am Leben bleiben, deswegen flieht er. Und das ist eben was so eine künstliche Intelligenz dann in dem Fall berechnet. Und das fand ich schon interessant, dass so viel Denkschmalz im Grunde in sowas reingeht, wo du dir als Spieler dann eigentlich über gar nicht die Gedanken drüber machst.
Was ja auch ganz gut ist, weil du sollst ja nicht über die AI nachdenken, du sollst sie einfach als Gegner wahrnehmen oder als Helfer ja letztlich auch. Das ist ja auch eine Aufgabe der AI und sie soll so funktionieren, dass sie einfach da ist und du nicht darüber nachdenkst. Und da ist ja die bis vor einiger Zeit war ja AI, waren irgendwie gescriptet, mehr oder weniger schlau gemacht. Aber man konnte das halt doch relativ gut durchschauen, was sie machen nach einer Zeit. Und das ist immer so ein Punkt, über den ich jetzt nachdenke, ob man das jetzt wirklich, also wie weit man das wirklich will, dass sie total menschliche Züge bekommen, kommt wahrscheinlich auch aufs Spiel an.
Es wird dann halt irgendwann schon auch sehr philosophisch, ne?
Also so. Ja klar, aber das ist natürlich irgendwie, wenn es um AI geht, muss es ja auch darum gehen, was willst du irgendwann erreichen mit der ganzen.
Hast du denn immer nach so einer Konferenz das Gefühl, oder zumindest ich habe dann immer das Gefühl, boah krass, was dann doch immer in Spiele für mittlerweile Arbeit reinfließt, die man halt dann oft gar nicht wahrnimmt. Also, dass es in Watch Dogs 2 halt irgendwie Programmierer gibt, die der KI beibringen müssen, dass sie einer Straße folgen kann mit dem Auto und so Zeugs. Also im Prinzip die gleiche, im Kern vielleicht nicht ganz so ausgefeilt Entwicklungsarbeit, die halt bei Google fürs autonome Fahren geleistet wird, muss halt im Grunde auch bei Watch Dogs geleistet werden, weil du musst der KI beibringen, wie sie ein Auto bedient, wie sie wann, wo fahren muss, damit sie der Straße folgen kann. Und das ist immer, ich finde, das macht einen dann, wenn man das so gehört hat, immer so ein bisschen humbling, sagt man im Englischen. Also dieses so, man ist dann wieder doch sehr beeindruckt und etwas ehrfürchtig auch von der Arbeit, die da geleistet wird, die man halt eben oft als Spieler gar nicht wahrnimmt, was ja auch eigentlich gut ist, weil je besser eine KI sich verhält, desto glaubwürdiger sie ist, desto weniger fällt sie dir als solche auf. Und eine gute KI funktioniert halt glaubwürdig und deswegen fällt sie ja dann gar nicht auf, was da von der Arbeit reingeflossen ist. Es fällt dir nur auf, wenn die KI halt Fehler macht.
Genau.
Die Frage war jetzt tatsächlich, da habe ich jetzt auch ein bisschen selber drüber weggeplaudert, geht es nur mir so oder hast du dann auch manchmal nach so Konferenzen dieses Gefühl so, boah krass, eigentlich fühle ich mich jetzt schon so ein bisschen klein im Vergleich zu diesen Spielen, die da, also man gewinnt wieder so eine neue Form der Ehrfurcht und des Respekts vor Spieleentwicklern.
Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen irritiert von dem Mann mit dem Polizeifahrrad, der hier vorbeifährt.
Mit Sirene.
Mit auch, Sirene. Ja, ich finde das total faszinierend, was Leute machen in diesem ganzen Bereich. Das ist jetzt Ehrfurcht, ich denke manchmal, Mann, ich hätte irgendwie etwas anderes lernen sollen in meinem Leben und finde es irgendwie super spannend, was es da alles für Sachen gibt, die man in Spielen machen kann. Und sehe mich dann auch immer wieder so, oh Mann, wie es wohl wäre, wenn ich Spieleentwickler wäre. Ob das auch, ob ich das spannend finde. So. Aber gerade diese Bereiche, wo es nach vorne geht, wo du halt das Gefühl hast, da sind, weil du das gerade mit dem Fahren angesprochen hast, wir waren dann ja, wenn ich das jetzt ein bisschen in die Richtung treiben darf, in einem gesonderten Bereich des Studios in Montreal, in dem es eine Abteilung gibt, La Forge heißt die, in der es im Grunde darum geht, Wissenschaft und also der nächste Polizist, ich weiß nicht, was hier los ist.
Großeinsatz der Polizei im Flughafen, ja.
In dem es darum geht, Wissenschaft und Spieleentwicklung zusammenzubringen, also Projekte zu starten, die mit Universitäten zusammen gemacht werden, auch in anderen Bereichen, aber jetzt in diesem Fall auch sehr viel in Sachen KI. Und so einen kleinen Einblick da rein bekommen hat, wofür man jetzt eigentlich Spiele auch benutzen kann, weil du das gerade mit dem Fahren sagtest, dass man im Grunde auch die Umgebung eines Spiels dafür nutzen kann, um so grundlegende Fragen des autonomen Fahrens zu klären. Ohne dass du ein Auto wirklich auf die Straße bringen musst, kannst du erstmal sagen, okay, wir haben hier eine Welt, die nach gewissen Kriterien gebaut wurde, die jetzt nicht eins zu eins auf die reale Welt zu übertragen sind, aber du hast ein Watch Dogs, in dem Menschen unterwegs sind, in dem es Straßen gibt, die Kurven haben, in dem Verkehr ist, in dem du ausweichen musst, in dem du eigentlich ständig Entscheidungen treffen musst. Also fahre ich jetzt irgendwie über eine rote Ampel, halte ich an, ganz einfach, oder überfahre ich jemanden oder fahre dran vorbei. Und das sind, oder dann die berühmte Frage, überfahre ich lieber einen oder überfahre ich lieber zwei Leute, wenn es zu einem Unfall kommt. Und das sind natürlich Sachen, die man so in Grund, auf Grundlagensachen erstmal tatsächlich an einer in einem Spielumfeld relativ einfach testen kann und überlegen kann, was, also A, wie funktioniert sowas, wie kann man das machen und B, aber auch, was für moralische Fragen tauchen dabei auf. Das ist ja, eine Sache in der ganzen KI-Forschung im Grunde, dass du gucken musst, wie reagieren Maschinen, wie kann man ihnen eine Moral geben, wie funktioniert, ja, wie sollen sie so, wie können sie so funktionieren, dass sie uns nicht überlegen werden oder so. Und das ist halt, anscheinend sind Spiele dafür ein sehr gutes Beispiel, ein sehr, sehr gutes Umfeld, und das finde ich wahnsinnig spannend. Da hätte ich stundenlang sitzen können und diesen Menschen einfach zuhören darüber, wie er über diese ganzen Fragen berichtet. Das war leider mit der halben Stunde viel zu kurz.
War wirklich nur so ein bisschen angerissen. Also im Kern funktioniert es aber auch wirklich so, dass die da Professoren und Studenten eine Arbeitsumfeld bieten und sagen, ihr dürft hier mit den Tools, die wir haben bei Ubisoft, einfach mal ein halbes Jahr rumexperimentieren. Also Ziel ist immer, einen Prototypen zu entwickeln von einem Programm, einer KI, einer neuen, was weiß ich, Entwicklungsumgebung oder so. Aber es ist nicht zwangsläufig, dass was rauskommen ist, weil wie immer in der Forschung gibt's halt auch Forschung, die ins Leere läuft. Und dann weiß man halt, okay, so funktioniert es nicht, also so kann man die KI nicht programmieren, aber das ist ja auch schon irgendwie eine Form des Erkenntnisfortschritts. Ja. Und gerade im KI-Bereich, ja, wie du sagst, autonomes Fahren und so sind oft dann Themen, wo du halt sagst, das kannst du halt in der Software relativ leicht machen. In der Realität ist es extrem teuer und extrem gefährlich, weil wer bezahlt denn, wenn es dann einen echten Unfall gibt und du dann solche Fragen auf einmal hast. Und im Spiel, wenn es da halt kracht, dann kannst du vielleicht rausfinden, warum gab es jetzt den Unfall, warum hat die KI da so reagiert und hat jetzt dann doch den Passanten überfahren. Das ist deutlich billiger, als wenn du das in der Realität probierst und eben deutlich weniger gefährlich.
Ja.
Das ist schon ein sehr interessantes Forschungsumfeld. Und das haben wir zum Beispiel auch gesehen. Was ich auch noch ganz interessant fand, war dieser Vortrag zu den KI-Animationen in Assassin's Creed Origins. Da haben sie im Prinzip erklärt, wie sie diese riesige Welt ressourcensparend darstellen. Dass es nämlich auch quasi runtergedummte Animationen gibt für Boote, für Charaktere, für Pferde, für alles, was sie im Grunde bewegt, auch im Spiel. Die deutlich ressourcensparender sind, die aber halt scheiße aussehen, wenn du nah dran bist. So, das heißt, das Spiel berechnet dann für NPCs, die weiter als 50 Meter weg sind, für Boote, die weiter als 52 Meter weg sind, für Pferde, die weiter als 100 Meter weg sind, nur noch diese oberflächlichen Animationen, in Anführungsstrichen, weil du auf die Distanz kannst es eh nicht mehr sehen. Da siehst du halt noch, okay, da bewegt sich irgendwie ein Mensch. Und erst alles, was näher dran ist, wird dann detailreicher animiert. Und auch das fand ich wieder total, weil das siehst du ja nicht, wenn du ein Spiel spielst, aber das fand ich total interessant.
Es ist halt wichtig, weil sie da den Adler haben, mit dem du halt durch die Luft fliegst und mit dem du halt einfach einen viel größeren Überblick hast, als wenn du mit der normalen Figur bewegst. Und das Problem war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja im Grunde jede dieser NPCs in dem ganzen Spiel eine Aufgabe haben oder beziehungsweise Tätigkeiten verrichten und ständig da sind. Also dass sie halt, dass du im Grunde jemanden über 8 Kilometer anpeilen kannst und hinreiten kannst, um dann diesen dort auch zu treffen. Also die werden halt nicht gespawnt irgendwo, sondern sie sind halt einfach vorhanden in der Spielwelt die ganze Zeit.
Ja, also ein Beispiel, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, war der römische Centurio, der eben tatsächlich auch ein Hungergefühl hat und der dann zu bestimmten Uhrzeiten einfach essen geht, der auf die Toilette geht oder halt in dem Fall irgendwo hinter einem Busch pinkelt. Aber dass die sowas haben und dass du im Prinzip auch bei einem Lager dann, wenn du nachts hinkommst, dann haben einfach die NPCs Routinen, dass davon die Hälfte dann schläft und nur 4 Leute auf Wache sind und tagsüber sind halt mehr wach und solche Sachen, wo du dir als Spieler relativ wenig Gedanken drüber machst, du kommst halt nachts dahin und siehst halt, okay, Großteil der Truppe schläft da und die 4 sind auf Wache und das ist halt wirklich dann für dich relativ glaubwürdig, weil klar, es ist halt Nacht, also schlafen da welche, aber dass das wirklich jede KI da einzeln ihre Routinen hat und ihre Tagesabläufe und so, das war mir überhaupt nicht bewusst und das fand ich dann schon auch wieder.
Man denkt halt, wenn man irgendwie in die Nähe kommt, dann geht es halt los mit den Routinen, aber sie sind offensichtlich ständig bereit. Also egal, ob da bist oder nicht.
Ja, das sind wir schon in der philosophischen Frage mit so, macht der Baum, der im Wald umfällt, ein Geräusch, wenn niemand da ist? Und das ist auch so, okay, ja, muss der Centurio-NPC auf die Toilette, wenn der Spieler nicht in der Nähe ist?
In diesem Fall wohl ja.
Ja, das sind wirklich so interessante Einblicke, die du da in die Spieleentwicklung bekommst, die du meines Wissens selten so bekommst, weil selbst auf der GDC, ich weiß nicht, siehst du das anders, aber ich hatte da in den letzten Jahren immer das Gefühl, es sind irgendwie nur noch Werbetalks oder PR-Talks.
Ja, das ist auch, wenn du dich damit mit Leuten ein bisschen unterhältst, sagen die das auch. Da ist GDC, kannst du halt einfach nicht so konkret werden, weil du natürlich immer irgendwie ein bisschen über die Firma auch nach außen darstellst. Also ich glaube, auch bei der GDC wird durchaus Tacheles geredet in einigen Sachen, aber es ist halt auch letztlich immer ein Recruiting-Talk, letztlich, dass du halt sagst, hier Leute, wir machen so coole Sachen, kommt zu uns, und natürlich macht man ein bisschen selbstkritisch, aber lange nicht so offen wie dort, und da waren ja wirklich teilweise Sachen, wo ich dachte, okay, gut, das war jetzt ein sehr offenes Wort zu, wie scheiße halt irgendwas gelaufen ist, aber das ist ja auch einfach, es ist ja auch wichtig, irgendwie, was du vorhin eigentlich schon gesagt hast, ne? Jeder weiß, dass da irgendwie Sachen schief gelaufen sind. Warum sollte man denn nicht drüber reden und vielmehr sagen, okay, das ist so und so gelaufen, wir haben das und das draus gelernt, jetzt machen wir es so und es läuft prima. Ja. Ist auch viel besser, als wenn man irgendwie da einen Unfug erzählt, den niemand glaubt.
Das mit den PR-Talks erwähne ich eben deswegen, weil tatsächlich müssen wir dazu sagen, dass wir nicht frei rumlaufen durften auf der UDC und da irgendwie alles besuchen durften, sondern es wurden Talks für uns ausgewählt, ja, die wir uns dann reinsetzen durften. Dort wurde auch am Anfang witzigerweise immer gesagt, Achtung, hier sitzt Presse mit im Raum. Wir weisen.
Sie haben nicht Achtung gesagt. Es war relativ deutlich, dass irgendwie dahinter steckte, sag jetzt bitte nichts zu Projekten, die noch nicht angekündigt sind. Das sparen wir uns für später auf.
Es gibt nämlich tatsächlich wohl auch Talks, die wirklich über zukünftige Projekte sind, die noch gar nicht angekündigt werden. Und da hat man natürlich dann schon darauf geachtet, dass wir die nicht zu sehen bekommen, dass wir auch gar keine Möglichkeit haben, da reinzugehen. Das wollte ich eben nur mit dazu sagen, dass man eigentlich ja erwarten würde, okay, wenn die für uns ein Programm ausgewählt haben, was wir an Talks besuchen dürfen, dann hätte ich gedacht, dass das dann die Werbetalks sind. Ja, ja. Da war ich dann doch irgendwie überrascht, wie viel Einblick man da gewährt hat.
Nee, das war schon deutlich, was da gesagt wurde. Das fand ich gut.
Würdest du denn, um jetzt mal so die klassische Kundenzufriedenheitsfrage stellen, einfach nächstes Jahr wieder hinfahren, wenn sich die Möglichkeit ergäbe?
Ich glaube, es kommt wie dieses Jahr drauf an, was für Themen es geht. Prinzipiell finde ich die Veranstaltung spannend, war gut gewesen, es war sehr intensiv, also ist jetzt auch, weil du vorhin sagtest, wie es einem nach so einer Veranstaltung geht, geht es mir so ein bisschen so wie nach 3 Tagen Gamescom, dass ich irgendwie wie dort im Zug sitze und mich irgendjemand fragt, was für Spiele hast du denn gesehen, und ich einfach nur irgendwie
viele
anstarre und sagen kann,
alle.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Und was war dein Lieblingsspiel? Keine Ahnung, kann ich dir in 5 Tagen sagen. Das war halt sehr viel Programm, sehr viel über das zu verdauen und nachzudenken bis drüber. Ja, es gab auch Sachen, die jetzt ein bisschen...
Ich glaube, du meinst wahrscheinlich den Rainbow Six Tech Talk, weil da gab es einen, wo uns erklärt wurde, wie halt so das Patch-System funktioniert.
Ja, genau.
Auf eine neue Art, dass eben Patches kleiner werden, dass sie selber auch teilweise patchen können, ohne dass es der Spieler überhaupt merkt, weil einfach nur schnell im Server was geändert wird. Und das war dann so fachspezifisch, dass das eigentlich ein Talk war, der von Entwicklern für Entwickler ich da auch inhaltlich dann irgendwie nicht mehr so viel verstanden habe.
Irgendwann war es schwierig zu folgen. Eigentlich von der Sache her natürlich auch sehr spannend, weil es ja auch im Grunde gerade bei diesen ganzen Multiplayer-Spielen darum geht, dass du ja einfach keine Hürden in den Weg legen willst.
Ja.
Und du letztlich ganz neue Aufgaben findest. Beim anderen Spiel ist es halt zwar ärgerlich, wenn du irgendwie ein 2-Gigabyte-Patch runterladen musst, aber das passiert halt nicht alle 2 Wochen. In dem Fall wäre es halt einfach nervig, wenn du mal ein schnelles Spiel machen willst und dann erstmal 2 Stunden warten musst, bis der Patch da ist. Ja, aber das ist irgendwie jetzt, ich sag mal, jammern auf einem relativ hohen Niveau, dass das da was dabei war, wo man irgendwie innerlich ab und zu mal ausgestiegen ist, weil man es einfach nicht mehr verstanden hat, auch mit den Abkürzungen, die drin waren.
Ja, ja, ja. Also das war wirklich dann weiß ich, Database Center Management in C++ und so, und da war dann auch für mich irgendwann die Grenze dessen, was ich irgendwie über Spieleentwicklung weiß und noch wahrnehmen und verstehen kann, erreicht.
Ja.
Aber klar, sowas kommt natürlich dann immer vor. Ich war auch ein bisschen überrascht. Es ist schon krass, dass Ubisoft halt mittlerweile so groß ist, dass sie ihre eigene Entwicklerkonferenz ausrichten können. Ne? Also, weil sie so viele Studios auf der ganzen Welt haben, da Leute eingeladen werden, die dann mal was von ihrem Studio erzählen. Da gibt es ja nicht viele Entwickler oder Publisher, die diese Größenordnung haben, dass sich das für die lohnen würde.
Nee, aber ich weiß gar nicht, wie viele Studios hatten sie? Haben sie jetzt über 40 Studios weltweit? Sie hatten von, vielleicht hast du die Zahlen da aufgeschrieben, irgendwie von über 30 Studios hatten sie Leute dabei?
Genau, es waren 400 Entwickler vor Ort. Es wird auch bei Ubisoft im Internet live gestreamt. Also das heißt, das fand ich auch immer ganz interessant, dass dann Fragen aus dem Chat kamen. Der Entwickler von Ubisoft Massive in Malmö hat eine Frage. Und da haben sie bis zu 12.000 Zuschauer und 31 Studios waren auf der UDC vertreten. Ja, ja. Also das heißt, es müssen wohl vielleicht sogar noch ein paar mehr sein. 40 würden dann hinkommen. Wahrscheinlich hat dann halt nicht jedes Studio einen Entwickler mindestens entsandt. Ja, ja. Aber das ist schon... Also man merkt halt schon, dass Ubisoft ein Riesenkonzern auch ist, weltweit. Ne?
Ja, sie haben sich deutlich entwickelt, sag ich. Also auch das Studio dort, da sind ja inzwischen über 3000 Leute in Montreal, in den inzwischen zwei Gebäuden, die sie da einnehmen. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal da war vor über 10 Jahren, da waren es 500 Leute, ich glaube 2004, also das ist ja auch wahnsinnig gewachsen. Ja, und irgendwann musst du halt gucken, wie kriegst du eigentlich letztlich auch Wissen ausgetauscht.
Das war nämlich auch ein Beispiel, was sie gesagt haben, dass das bei UDC natürlich was anderes ist, weil wenn du auf einer GDC Wissen austauscht, dann ist es halt immer, okay, ja, ist interessant, wie ihr das macht, aber das können wir nicht machen, weil wir haben eine andere Engine oder wir haben eine andere Technologie oder wir können das nicht verwenden. Stimmt. Und bei Ubisoft können die halt einfach sagen so, oh, ist ja richtig geil, wie ihr das mit den NPCs gemacht habt in Assassin's Creed, das können wir für Far Cry 5 ja auch gebrauchen und dann können die Technologie einfach nutzen, weil es ja die gleiche Firma ist. Deswegen können die auch so offen und direkt und so einen detaillierten Einblick geben, weil sie ja wissen, dass die anderen das auch benutzen können, dürfen und wahrscheinlich werden.
Die wahrscheinlich auch sollen.
Ja,
wenn man
klar.
Sowas Schönes entwickelt hat, dann soll das ja auch möglichst viel verwendet werden. Ich glaube, da ist auch durchaus ein Stolz immer dabei in diesen Vorträgen, dass man sagt, hey, die haben ja echt eine coole Sache entwickelt.
Ja, gut, um es abzuschließen, weil jetzt müssen wir uns langsam dann auch mal aufs Boarding vorbereiten. Ich fahre, wie gesagt, immer etwas bescheidener nach solchen Konferenzen nach Hause, was jetzt, ja, weil mir einfach dann doch immer wieder Respekt abnötigt, wie viele Entwicklungsgedanken in so ein Spiel reinfließen und dass da halt wirklich Leute mit mehrfachen Doktorentitel an irgendwie KI-Routinen sitzen, um die dafür zu programmieren, dass ich in Far Cry 5 ein paar Rednecks über den Haufen ballern kann.
Das hast du
zynisch formuliert.
Mich erinnert es immer wieder an eine Geschichte mit, das klingt immer so, wie man schon alles getroffen hat, John Carmack, dem ich irgendwann mal ein Interview machen durfte, der dann, wo wir auch drauf kamen, irgendwie baut er diese Raketen, hat Anteil an einer Firma, die halt Raketen ins Weltall schickt, und ich so, naja, das wäre ja auch irgendwie für Programmierung wahrscheinlich herausfordernd, eher so, ach, Pillepalle gegen irgendwie Spieleentwicklung. Mhm. Also das Komplexeste, was man auf der Welt eigentlich machen kann, wäre Spieleentwicklung. Also wenn du wirklich Programmierer sein möchtest und wirklich komplexe Sachen machen willst, ist das halt irgendwie das Nonplusultra. Und als zweites käme dann irgendwann weit abgeschlagen so Banking-Software, aber das wäre ihm zu langweilig.
Da ist wahrscheinlich eher der Sicherheitsaspekt, weil es halt gleich um richtig viel Geld wird, wenn die Software nicht funktioniert oder gehackt wird. Und das ist da wahrscheinlich der größere Aspekt. Und klar, aber bei Spielen müssen halt total viele Systeme ineinander greifen. Der Banking-Software muss jetzt zum Beispiel nicht schön aussehen grafisch. Schön aussehen.
Er war damals wirklich so ganz... Er würde nie was anderes machen wollen. Also gut, jetzt inzwischen macht er Oculus. Das ist natürlich auch
klasse. Dunstkreis von Spielen.
Genau. Also weil da halt einfach am meisten abgefragt wird. Und das ist im Grunde das, was man da auch wieder mitnimmt aus so einer Konferenz. Auf vielen Ebenen nachgedacht werden muss, damit das halt gutes Spiel wird oder dass halt die Illusion so gut ist, dass du sie halt nicht in Frage stellst. Dass es einfach eine glaubwürdige Welt ist, in der du gerne unterwegs bist.
Ja. Gut, dann, wie gesagt, verzeiht uns den vielleicht etwas fahrigen Anfang und möglicherweise auch die etwas merkwürdigen Stimmen und Geräusche im Hintergrund. Wie gesagt, wir sitzen hier am Flughafen, damit wir die Folge noch hier vor Ort aufzeichnen können. Und jetzt kommt der nächste Polizei, nee, ist nicht mal Polizei, sondern wieder irgendein piepsender Wagen vorbeigefahren, damit wir auch nochmal im Ende ein Geräusch drin haben. Und ja, Carsten, und dir vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auf der GDC wieder.
Bis dann, würde ich sagen.